Oder vielleicht ist es damals so wild und nicht jugendfrei in den Boogie-Vans abgegangen, dass die, die heute graumeliert sind und nur noch Rentner-Beige tragen, da auch einfach gar nicht mehr drüber sprechen.
Nee, die wollen sich diese Erinnerung nicht wieder ins Leben holen wahrscheinlich.
Das hier ist Crash GT, der Autopunk-Podcast mit Norman Gocke
und Helge Thomsen.
Garantiert ohne Luftfilter, ohne Drehzahlbegrenzer und ohne Spurhalteassistent.
Ey Norm, jetzt musst du mal zuhören. Pass auf, Flocati-Teppiche, knallbunte Farben, Plüschbetten, Disco-Kugel, Glitzerlack, Sidepipes. Klingt eigentlich auf den ersten Blick wie so ein Swinger-Club aus den 80ern.
Vom Swinger-Club rüber zum Bumsauto auf der Kirmes.
Ja, sozusagen. Und ja, Auto war richtig, genau. Wir quatschen heute mal ein bisschen über Boogie-Vans, über Custom-Vans, also eigentlich umgebaute Lieferwagen. Mega spannendes Thema, haben wir deswegen dieses Jahr mit Motorraver auf der Bremen Classic Motorshow gezeigt. Haben die so durchgewunken, die wussten auch nicht, was da anrollt. Wir haben 4 Autos auf dem Stand. Ich hoffe, du hast dir die mal genau angeguckt.
Ja, Ford Econoline, genau. 2 Stück, ne? G20 Shorty, Chevy. Mhm. Und dann haben wir noch Dodge B-Serie, was ist das, B300?
B300, genau. Ja. Und bunte Mischung, nach Farben ausgesucht. Dana, Mädchen, arbeitet eigentlich bei Airbus, fährt ein 76er Ford Econoline. Special Edition heißt Contempo. Mega Lackierung. Erstlack, dann haben wir unseren 71er Shortnose, metallic-grünfarbenen Ford Econoline. Chevy G20 kennt ja jeder, da müssen wir nachher nochmal drüber reden, ne? So über diese Vanner mit ihren Chevy Vans. Und der absolute Hammer, der B300. Und der hat nämlich genau das. Disco-Kugel, Glitzerlack. Totale Pornokarre.
Gedrechseltes Holz, Western-Türen.
Ja, Airbrush.
Samt. Und für mich sieht das mal so ein bisschen aus, als hätten sich so Liberace und Bert Wollersheim mit einer Spedition selbstständig gemacht.
Genau. Eine Bert Wollersheim-Spedition muss genauso aussehen. Am besten noch hier ein Einhorn-Airbrush drauf oder sonst was. Ey, die Dinger haben früher ja alle Namen gehabt, ne? Also wir müssen natürlich nach Amerika gucken. Was ist da passiert?
Das Ding war ja, dass die Muscle Cars zu vielen Problemen geführt haben. 64, der Pontiac GTO war der erste. Mhm. Am Anfang hat das die Industrie und auch die Politik noch nicht so ernst genommen. Dann hat aber schlagartig die Zahl der jungen Verkehrstoten zugenommen. Man hat sich ja einfach mit über 300 PS und Trommelbremsen totgefahren, mhm, als 16-jähriger, 17-jähriger Fahranfänger. Und allen voran, die Politik hat wegen der Emissionen irgendwann die Schrauben angezogen, die Zylinderkopfschrauben.
Das war Anfang der 70er. Ne? Genau. 71, glaube ich, ging das los, dass sie gesagt haben, jetzt reicht's hier langsam mal.
Im Prinzip tatsächlich gingen die immer strenger werdenden Abgasvorschriften, gingen wirklich 1964 schon los, als der GTO eingeführt wurde. Und die gipfelten dann eigentlich 1972 darin, dass ab sofort bleifreies Benzin getankt werden musste, weil so Städte wie Los Angeles im Smog erstickt sind. Mhm. Bleifreies Benzin, wissen wir alle, heißt weniger Verdichtung, ergo weniger Leistung.
Und mehr Verbrauch.
Und genau, ne, das war eigentlich dann das Modelljahr 72 war das erste, wo es dann keine echten Muscle Cars mehr im großen Stil gab.
Ja, und was machen wir jetzt als jugendliche Halbstarke, die Auto fahren wollen?
Genau, so jetzt hätte man zum Beispiel sagen können, okay, Muscle Cars gibt es nicht mehr neu, aber der Gebrauchtwagenmarkt ist ja noch gut gefüllt. Da war es dann aber so, dass auch die Versicherungswirtschaft nicht mehr mitgemacht hat. Und bereits ab 1970 wurden die Versicherungen für Muscle Cars stellenweise unbezahlbar. Mhm. Da gibt es auch
ähnlich wie die Leichtkrafträder für die 16-Jährigen damals in Deutschland. Aber ein anderes Thema.
Ja, genau. Und das war einfach so, es gibt da so Zahlen. Car & Driver hatte 1970 eine große Titelgeschichte. Wie so zwei Hände einen Plymouth Superbird so zerdrücken.
Ja, was für eine Symbolwirkung.
Weil halt die Versicherungen unbezahlbar wurden. Damals hat man ungefähr als Durchschnittsverdiener $500 im Monat verdient. So ein Auto kostete, naja, Basispreis $3,000. Und Versicherungen für Muscle Cars waren teilweise über $1,000 im Jahr. Mhm. Also ein Drittel des Neupreises, heute unvorstellbar, ja, kauf dir heute einen günstigen Neuwagen für 30.000 Euro und dann sagt die Versicherung, schön, dass du ihn hast. Wir buchen jährlich 10 ab, damit du damit zur Arbeit eiern kannst. Das heißt, gerade so
utopisch.
Von Seiten bleifreies Benzin, also dass es bei Neuwagen quasi zur Bedingung wurde, sinkende Verdichtungen und die Versicherungswirtschaft haben das Muscle Car hart in die Zange genommen. Und dann noch ein weiterer absoluter Leistungskiller war, ab 1975 war für jeden PKW in den USA ein Katalysator vorgeschrieben.
Das hat natürlich noch mehr Luft abgedrückt, ne?
Genau, und extrem früh, wenn du überlegst, die Katalysatorpflicht kam in Deutschland, ich glaube 91, also deutlich später. Ja. Da war Amerika wirklich führend. Ausgenommen von einer Katalysatorpflicht.
Lieferwagen.
Lieferwagen, genau. Ob neu, alt natürlich sowieso, aber auch die alten waren natürlich in der Versicherung deutlich günstiger. Das heißt, auf die automobile Jugendbewegung, ich bin ein Gearhead, ich fahre Muscle Car, folgte dann in den 70ern wiederum die nächste Generation der jungen Spunde und die haben gesagt, du, ich fahre mit dem Botenbomber rum, ich mache das anders.
Erstmal aus, genau was du gesagt hast, aus finanziellen Gründen und dann konntest du natürlich nicht mehr mit Leistung punkten, auf der Viertelmeile oder an der Ampel, sondern mit Optik. Und das, was ich zu Anfang gesagt habe, das hat sich ja alles in diesen Autos wiedergefunden. Wir schrauben Sidepipes dran, wir bauen Chromfelgen, Spoiler, Airbrush-Lackierung, das volle Programm. Und dann war es ja auch scheißegal, ob da drin so ein Low-Compression-Block arbeitet oder nicht.
Eigentlich hat bei Boogie Vans damals niemand über den Motor gesprochen.
Nö, gar nicht.
Ob das ein 5-Liter V8 war oder ein 5,7 Liter, es war egal. Die Bude musste quasi nur fahren. Und ich glaube, auch ein Aspekt, den man da gerne vergisst, ist natürlich, als zum Beispiel der GTO 1964 auf den Markt kam, war Amerika ja prüde. Und nach 1970, da hatten wir auch die sexuelle Revolution.
Freie Liebe, Woodstock, ja? Das ganze Theater.
Und es waren ja, Boogie Vans waren ja quasi fahrende Verrichtungsboxen. Das heißt, da hatte sich auch der gesellschaftliche Geist wiederum gewandelt, ja. Dass diejenigen, die, ich sag mal, 17 in den 60er waren, in den 60ern, in den Mitte 60ern, die hätten von ihren Vätern da noch richtig einen Einlauf bekommen.
Zu Hause fand das gar nicht statt. Die mussten ja mit dem Auto rumfahren.
So.
Aber ich meine, in so einem zweitürigen Muscle-Car, da kannst du auch nicht, dich auch nicht sexuell ausleben.
Nee, das war ja, man ist schnell fertig. Und ja, im Prinzip kann man sagen, Leistung wurde durch Liebe ersetzt. Und dadurch hatten Boogie Vans auch interessanterweise einen ganz anderen Ansatz.
Ja, und da kommen wir auch mal ganz schnell zum Image, weil die Filmindustrie hat sich natürlich auch auf diese Boogie Vans gestürzt. Und Boogie ist natürlich Boogie Woogie, das hat einfach so ein Lebensgefühl, so wie das Wort Rock'n'Roll. Da kam 73 kam ein Film raus, ich glaube Blue Summer hieß der, wo so ein paar Studenten ihre Sexfantasien in so einem geliehenen Van ausgelebt haben. Meat Wagon haben die das Ding genannt. Also die Autos hatten Namen. Und so Tramperin, ne? Wir fahren jetzt mit so einem Dodge-Van rum und was da drin passiert, passiert halt da drin. Fand ich total spannend.
Don't bother knocking when the van is rocking.
Ja, genau. So, dann gab es noch die CB-Hustlers, also CB-Funk, die halt rumfahren. Und da geht es auch um Sachen, die eigentlich hier ab 18 sind. Ne? So ein Ehepaar lockt irgendwie so Mädchen in den Bus und dann, naja, kann man da wie so auf dem Straßenstrich, nur in der Fahrt, kann man halt so Dinge tun. Oder ganz berühmt The Van, USA, kam 77 raus. Irgend so ein Highschool-Kid will das Herz irgend so ein, von so einem Highschool-Girl erobern. Hätte er in den 60ern noch mit Muscle Car machen können, über PS, jetzt macht er das halt mit so einem Van. Und dafür muss er irgendwie so ein Ding umbauen und ein Rennen gewinnen. Ich meine, was für eine absurde Geschichte.
Laderaum statt Leistung.
Ja, und in diesem Film, The Van, hat, glaube ich, auch irgendein berühmter Customizer dieses Ding gebaut. Also die Filmindustrie hat sich drauf gestürzt, da fand das ja auf der Straße statt. Ne? Was ist da alles passiert in diesen Autos? Und warum ist das so entstanden? Die Jugend braucht immer irgendeinen Hype. Ich weiß gar nicht, wie lange der lief. Aber die Autoindustrie hat sich da auch drauf gestürzt.
Ich würde sagen, das lief so bis ungefähr 1980, weil das nächste Jugendauto der USA war ja eigentlich der Pickup. Der war einerseits natürlich auch befreit von Katalysatoren und so weiter. Und dann gab es ja auch noch den Hype, wir erinnern uns alle an Zurück in die Zukunft, Marty McFly's Toyota Mini Truck.
Ja.
Das heißt, so diese Import-Pickups in kompakten Ausmaßen waren dann eigentlich meiner Meinung nach so die, die Ablöse der Minivans. Ja, da passt ja auch rein mit seinem GMC Sierra Colsivas. Ja. Also so die 80s hatten dann plötzlich so Pickup und Country, ob aus Japan oder aus USA.
Also war das auch nur eine kurze Zeitspanne mit den Boogie Van, den Custom Vans, 10 Jahre ungefähr?
Naja, ich würde immer sagen, es ist ja ungefähr so für den Zeitraum von ich mache meinen Führerschein auf dem Highschool-Parkplatz, bis ich gründe eine Familie. Mhm. Ja, das sind ja so die Flegeljahre und danach trägst du Buntfaltenhose, fährst einen Chevy Caprice Firmenwagen und musst jeden Tag um 18 Uhr zu Hause sein. Und so schreibt ja jede Generation quasi seine eigene Geschichte. Und ich persönlich muss sagen, ich bin ja eher ein Freund der klaren Linie der 60er, des 60er Jahre Coupés. Ich finde Boogie Vans spektakulär, auch die in Bremen auf der Messe standen, gucke ich mir gerne an, allein wegen der ganzen Details, ja. Geraffter Samt, Plüsch, Flocati, Airbrushs mit irgendwelchen Amazonen, die einen Puma an der Leine haben. Mhm. Diese irren Namen, ja, wie du sagst hier, Meatwagon, Heatseeker, Love Machine und so weiter. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das trifft mein Verständnis von Ästhetik, weil es ist ja genau wie ein Metal-Cover überladen und beinahe too much. So, ja, weil man hat ja quasi die nicht mehr so vorhandene Leistung, hat man ja komplett kompensiert mit einem optischen Inferno.
Ja, optischer Overkill-Inferno, genau. Guter Vergleich mit Metal-Covern, ne? Wo irgendwie Drachentöter auf irgendwelchen feuerspuckenden Dinger durch die Gegend fliegen. Und aber das Ganze war ja auch ein Statement, deswegen hatten diese Autos ja auch alle Namen. Und der Heatseeker, den wir auf dem Stand haben, von unserem Kumpel Buddle, alles in Eigenbau. Es gab auch tatsächlich einen Artikel über diesen Wagen. Also wenn ihr den nicht live gesehen habt, mit Unterbodenbeleuchtung, mit Disco-Kugel, mit den Flocatis und diesen Samtsitzen und der Goldlackierung, also Gold, Blattgoldlackierung, ne? Also in der Typo ist Blattgold drin.
Ja.
Mal eben.
Im Prinzip wie die 60s Gesser Dragster das ja auch hatten.
Genau, die hatten das eigentlich auch. Das haben die so adaptiert aus dieser ganzen bunten Lettering- und Custom-Lackierungsszene. Gab es einen Artikel in American Classics? Ich weiß gar nicht, welche Ausgabe das war.
Das ist schon ein bisschen länger. Da war auch jener Dodge B300 das Titelauto.
Ja, genau. Heißt, auf einmal hat dieser Kerl sich so ein Auto gebaut mit Vorlagen aus den 70ern, weil es gibt hier eigentlich gar keine Szene für solche Autos. Welche war das?
Ausgabe 5 2023.
5 2023.
Genau, von American Classics.
Der Relaunch, der Neustart einer vergessenen Kultur der Boogie Vans, manifestiert in den B300, dem Heatseeker, den wir jetzt hier haben. Und es gibt aber deutschlandweit ganz wenige von den Autos.
Genau, wo ich auch sage, ich finde zum Beispiel hier dein 71er Ford Shortnose wunderschön. Mhm. Keine Ahnung, ob in mir 10% Serienkiller wohnen, aber mir wird der in rein weiß ohne Fenster hinten reichen. Ja, also ja. Was ich gerade sagte, so, also das ganze Zeug da dran zu spaxen und so weiter, ich bin ja eher ein Freund von, das kann man ja auch weglassen. Aber was ist für dich der Reiz daran? Du hast ja auch im Prinzip einen, wenn auch die Light-Version, die nicht ganz so voll ist mit Applikationen.
Noch nicht.
Ach, willst du durchdrehen, ja?
Ja, so ein bisschen. Also
ein bisschen durchdrehen ist auch schön.
Ich fahre ja gerne Muscle Cars. Ich habe ja auch selber noch meinen Challenger. Aber wir bewegen uns ja durch alle Jahrzehnte. Das hat ja alles seinen Reiz. Und der Reiz bei Boogie Vans ist für mich eigentlich, dass du so einen hohen Nutzwert hast auf der einen Seite. Du fährst auf irgendein Festival oder auf eine Party und du kannst im Auto schlafen. Also eigentlich diese Van-Kultur, aber nicht mit einem VW-Bus oder einem Transit.
Was ist denn mit einem Fiat Ducato, mit einem Bürstneraufbau?
Ja, auch toll. Oder diese ganzen Wohnklos, da haben wir ja auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. Ist für mich irgendwie unästhetisch, uninteressant. Und beim Boogie-Van kannst du so Kunst reinbringen und Customizing, wie ich das halt mag. Ich mag ja Crager, Chromfelgen. Ich finde Sidepipes in so einem Kontext auch gut. Und ich finde, man kann sich da richtig austoben. Und jedes Auto ist ja ein Unikat. Also das ist ein einmaliges Statement so. Muss man sich natürlich überlegen, mit was man durch die Gegend rollen will, was das zu sagen hat, wenn du da ein Einhorn drauf airbrushed. Aber ich finde, wie in der Motorrad-Custom-Szene oder in der Chopper-Szene einfach hochinteressant, dass du mit Metal Flake, was da nur auf dem Tank funktioniert, und geilen Sitzbankstoffen, dass du beim Auto viel mehr Fläche hast. Und du kannst losfahren, kannst überall bleiben. Ich finde es richtig geil, gefällt mir.
Fläche statt Hubraum.
Ja, sozusagen. Und man ist nebenbei auch noch Camper, ohne dass man sich so nennen muss.
Interessant finde ich ja auch, in Bremen auf der Classic Motor Show diese ja wirklich sprachlosen Gesichter, wenn da der DKW-Club Osterode das erste Mal in seinem Leben geschlossen vor einem Boogie-Van stand, ja, und da auf dieses Plüschgebirge guckte. Und das finde ich halt interessant, weil zum Beispiel im Gegensatz zu den Vorläufern, den Muscle Cars, ist das halt hierzulande wirklich immer noch extrem unbekannt. Ich glaube, auch den Namen Boogie Van kennt kaum jemand.
Nee.
Denn bei uns kam ja eigentlich der Ausläufer der Boogie Van Bewegung etwas später an.
In den 80ern, ne?
Genau.
Und die hießen Vanner.
Das waren die
weißt
Vanner.
Du das noch?
Ja, klar. Ne?
Street Nets.
Bevorzugte Tatwaffe Chevrolet G20 mit StarCraft-Ausbau. Das war ja damals
genau,
so.
Genau,
es ist
StarCraft, ja.
Aus der Boogie Van Bewegung in Amerika ist ja eine professionelle Industrie erwachsen. Erst haben ja so Hersteller wie Ford angefangen, Teile dafür anzubieten.
So Anbauteile.
Und
ne?
dann gab es ja die sogenannten Conversion-Vans, also die, wie wir sie heute kennen, ja, mit Boomerang-Antenne, Plastikschwellern und diesen getönten Scheiben hinten.
Weil irgendjemand gesagt hat, ihr könnt da drin Konferenzen in euren Ledersesseln abhalten und dunkelt die Fenster mal eben ab.
Genau.
Und fahrendes Büro oder was?
Und die wurden ja nicht bei Chevrolet direkt zum Beispiel gebaut, jetzt im Hinblick auf den G20, sondern die wurden dann zur Firma StarCraft geschippt.
Mhm.
Und die haben da die Fenster reingesägt, auch nicht gerade liebevoll, wenn man da mal
nee, in Detail guckt. Nicht so harmonisch, ne? Das sollte wohl irgendwann mal eine Terrassentür werden.
Ja, und auch diese ganzen Schweller, da darf man ja nicht vergessen, wenn wir dann Mitte der 80er sind, ja, der G-Chevy, der wurde 1973 eingeführt. Und das waren natürlich irgendwann auch so Versuche, den zu modernisieren mit diesem ganzen typischen 80er-Jahre-Spoilerwerk, ja, mit diesen GFK-Ausführungen.
Ja, man hat die Karosserie ja nie verändert, sondern das wurde halt nur modernisiert. Kühlergrill, Verbreiterung
und so. Genau, und der große Unterschied im Prinzip zu den Boogie-Vans war allen voran auch, dass man sich in Sachen Farbe zurückgenommen hat. Die waren ja gerne dann so weiß, dunkelblau.
Blau-Metallic, so dezente Farben. Ja.
Hellgraue Captain Chairs mit Velourbezug. Mhm. Ja. Also es war alles ein bisschen gesetzter.
Ja, die haben versucht, endlich mal wieder diese Autos in so eine Seriosität reinzudrücken. Deswegen wahrscheinlich auch Konferenz, weil Konferenz ist ja immer seriös. Dabei wissen die gar nicht, über was man da redet.
Ja, genau. Ne? Und in Deutschland haben diese Autos natürlich offene Fahrertüren eingerannt. Aus dem einfachen Grunde, wir haben ja erst seit 1997
Die H-Zulassung. Hubraum.
Vorher wurde die volle Hubraumsteuer fällig und dann ja auch ab den frühen 90ern gestaffelt nach Emissionsklasse. Da wurde es also teuer. Und dann gab es ja immer die beliebte Sonder-Kfz-Zulassung, ja, wo so Fahrzeuge ja in der Regel
LKW-Zulassung, ne?
Genau, in der Regel nach Gewicht besteuert. Und das war ja, weil es ja doch ein leichter LKW war, dann wieder sehr günstig. Da warst du ja irgendwie bei, ich weiß es gar nicht mehr, in D-Mark gerechnet, 200, 300 Mark im Jahr Maximum.
Und du konntest für das kleine Geld V8 fahren.
Genau, deshalb war ja eigentlich auch in den 80ern die USK-Szene durchaus weniger abwechslungsreich als heute, weil über diese LKW-Zulassungsschiene wir einen großen Überhang hatten an Vans, an Chevy Blazer, an Pickups.
Und übrigens auch an umgebauten Autos zum Pickup.
Ganz beliebt der Chevy Camaro als LKW-Zweisitzer.
Ja, genau.
Mit dieser Mini-Ladefläche hinter den Sitzen und
hey,
so.
Was man nicht alles gemacht hat, um Kfz-Steuer zu sparen.
Und so basierte dann im Prinzip die deutsche Boogie-Van-Bewegung der 80er auf Fransenlederjacken aus dem 100-Mark-Katalog und Truckstop auf Ariola-Musikkassette. Und ja, das finde ich halt ganz spannend, weil die Muscle-Car-Ära hat ja hierzulande damals in der Echtzeit auch nicht stattgefunden, außer dort, wo amerikanische GIs stationiert waren.
Ja, aber das haben ja die wenigsten in Deutschland mitbekommen. Also ich habe diese Muscle-Cars auch nicht mitbekommen. Optisch, klar, wenn man ein Commodore A-Coupé rumfuhr, oh, sieht aus wie ein Charger. Aber sonst gab es die Autos.
Nein, aber die Muscle-Cars haben ja im Prinzip mit Einführung des H-Kennzeichens in Deutschland einen gigantischen Boom erlebt.
Mhm.
Das ging ja ziemlich genau so kurz vor der Jahrtausendwende los und hört ja auch bis heute nicht auf. Aber die Boogie-Vans sind da eigentlich nicht nachgerückt. Obwohl man sie ja schon damals hätte als Sonder-Kfz besteuert günstig fahren können.
Aber den Style, den haben die nicht adaptiert. Also ich erinnere mich dran, dass ich vor einigen Jahren diese Wheels-Treffen oder Streetnets-Treffen mal moderiert habe und da fahren ja die Autos alle auf die Bühne. Und es gab immer die Venner. Und die Venner haben sich immer in so einer Wagenburg zusammengefunden, auf diesem Industrieparkplatz, auf Kopfsteinpflaster, hinten in der Ecke, Wagenburg, und haben irgendwelche US-Flaggen aufgehängt, obwohl keiner von denen jemals wahrscheinlich in den USA war. Und dann sind ein paar von denen so verstrahlt auf die Bühne gekommen. Und dann habe ich über diese Autos geredet und habe da auch reingeguckt. Und die sahen alle gleich aus. Die hatten verrostete Nomad-Chromfelgen aus dem Zubehörmarkt, Boomerang-Antenne. Manchmal waren die matt schwarz gerollt und von drinnen so diese Schränke mit weißer Marmorfolie, nicht blasenfrei verklebt.
Aus dem T-Docs.
Aus dem T-Docs, ja genau. Und dann Jack Daniels Aufkleber und ein Kühlschrank, wo auch nur Cola und Jack Daniels drin war. Ja. Und die Typen waren eigentlich auch so Harley-Fahrer-Typen.
Genau, weil auch gerne so das Winterfahrzeug tatsächlich, ne?
Ja, und verdunkelte Scheiben. Auch nicht blasenfrei verklebte Tönungsfolie dran. Leiter hinten dran, obwohl da nie einer hochgekrabbelt ist. Und einen Typen hatte ich da, der hatte eine Table-Dance-Stange im Auto. So, entweder hat er das gemacht, so Überrollkäfig, weil das Ding instabil war, oder er hat davon geträumt, dass er irgendeine Biene an der Stange tanzt. Ich so, wo ist denn die Dame, die jetzt hier mal eben so einen Dance vorführen kann? Er so, hier habe ich nicht.
Die suche ich noch.
Ja, pass auf, ein Jahr später kommt er wieder auf die Bühne gefahren und sagt, ich war letztes Jahr schon hier. Ich so, ja, ich erinnere mich. Und du hast gesagt, ich habe hier keine Frau, die an der Stange tanzt. Ich habe jetzt was für dich. Ich so, oh, jetzt wird's aber interessant. Mach die Tür auf, Nebelmaschine an.
Geil.
Super geil. Ich dachte, das wäre ein geplatzter Kühler. Nee, Nebelmaschine. So, dann wabert so dieser Nebel raus auf die Bühne und dann lichtet sich das so, ja, und dann rote Beleuchtung. Dann hat er da eine Schaufensterpuppe reingesetzt.
Das ist ja beinahe so japanisch. Ich habe so eine Roboterpuppe als
Vorbild. Ja, genau. Die Robotik war noch nicht so weit. Boston Dynamics hat das nicht geliefert. Auf jeden Fall dachte ich so, ey, ich konnte ihn ja jetzt nicht irgendwie beschimpfen oder so, sagen, ist das alles, was du drauf hast, sondern ich fand das irgendwie geil. Der hat sich das gemerkt. Ich so, ey, super, wie heißt sie denn? Und da kann man schwimmen.
Man redet ja auch nicht so viel miteinander.
Nee, genau. Und dann habe ich mir noch ein paar Details von diesem Auto angeguckt. Ich fand das irgendwie total weird. Diese Szene. Das hatte mit Boogie Van nichts zu tun. Das war eine eigene Werner-Szene. Die hätten es cooler machen können, aber irgendwie war das auch eigenständig.
Was ich bei den Boogie Vans auch spannend finde, ist im Gegensatz zu der Muscle-Car-Sache, wenn wir jetzt mal wieder den Sprung zurück machen nach Amerika, zumindest aus der Retrospektive, war das irgendwie eher so ein kalifornisches Ding. Ja, ja. Muscle-Cars gab es ja so landesweit. Hm. Aber dadurch. Muscle Cars waren ja Autos, die Industrie von vornherein irgendwo angeboten hat, weil die ja in den frühen 60ern gemerkt haben, da wird immer mehr getuned, jetzt machen wir das ab Werk. Mhm. Und
die Kids hatten auch Geld, die kamen zum Teil aus dem Vietnamkrieg wieder.
Und diese Boogie-Vans, die waren halt
Factory Hot Rods.
Ja, genau. Und das andere, das war halt mehr so aus einer Subkultur erwachsen, wo ich natürlich wird es die landesweit gegeben haben, aber das war eine Sache, genau wie das Hot Rodding, was so ganz stark diesen West Coast-Touch hatte. Ja? Das war ja auch so eine Sache, die USA hat ja fast geschlossen, immer so ein bisschen neidisch, wenn auch abfällig, auf Kalifornien geguckt.
Ja, aber da ist der ganze Lifestyle entstanden. Und ich meine, diese Vans, genau wie die Motorrad, die Shopper-Szene, die haben halt mit Surfkultur zu tun, ne? Mit Art Deco auch ein bisschen, obwohl das eher hier Florida war. Aber die haben einfach dieses ganze bunte Hippie-Dasein. Das hast du halt in Kalifornien gelebt. Und ich meine, so ein Mädchen mit Hotpants und Stirnband und Jimi Hendrix-Mucke, so, das hast du in Kansas jetzt auch nicht so gefunden. Also ist die Kultur in Kalifornien entstanden.
Da hatte man ja nicht nur das Wetter, sondern auch das Geld, weil ja nach dem Krieg Kalifornien wirtschaftlich extrem stark war. Das heißt, diese Freizeitindustrie, auch die automobile Freizeitindustrie, war da natürlich weiter fortgeschritten.
Ja, und es ist natürlich auch kein Zufall, dass in Kalifornien, das war sogar 66 schon, der erste Van-Club entstanden ist. Ne? Associated Vans hießen die einfach. Also die haben sich da schon zusammengefunden und haben sich dann getroffen. Und das waren halt nicht nur Surfer, das waren halt auch Ex-Muscle-Car-Schrauber und Racer.
66 schon.
Ja, wurde dieser Club gegründet. Und da kamen ja so langsam diese Autos rein. Und da haben die ersten wahrscheinlich schon ihre ganzen Muscle Cars übermotorisiert zu Schrott gefahren und haben gesagt, wir haben keine Kohle mehr, was machen wir denn jetzt?
Vor allem interessant ist ja, 66 waren ja auch die meisten Vans noch deutlich kleiner. Also der ja, Ford Econoline um 66 rum war ja noch nicht der Full-Size-Van wie später, sondern das war ja dieser VW-Bus-ähnliche, den wir alle vom Fu Manchu-Cover kennen.
Genau, Boogie-Van hat Fu Manchu sogar einen Song gemacht und ein Album. Und da sind diese Vans halt auf dem Cover. Die haben das aber ganz früh gemacht. Die Platte ist aus den 90ern.
Ja.
Und die Musikszene hat sich auch ein bisschen drauf gestürzt.
Naja, klar, aber ich finde es auffallend, wie früh die Jungs dabei waren.
Und was du genau, was du sagtest, wie klein die sind, der VW-Bus war so mega erfolgreich, dass die Hersteller nervös wurden und haben gesagt, wir müssen dem was entgegensetzen. Dann haben sie bei Chevy haben sie den
Corvette gebaut, luftgekühlt mit Sechszylinder-Boxer.
Ja, wie hieß denn der noch?
Corvette?
Nee. Corvette. Hieß die Limousine.
Corvette ist das, wo in den 80er Jahren die Vanfahrer von geträumt haben. Das, was ich nein, das war der Corvette als Van hieß dann Corvette.
Ah, alles klar, genau. Und der Econoline war ja auch richtig klein. Und ich hatte selbst mal einen Dodge A100. Der war ja auch ein direkter Angriff an die VW-Szene.
Den hast du nicht mehr.
Nicht größer. Nee, den habe ich nicht mehr. Leider, hätte ich mal behalten sollen. Ach, irgendwas ist immer.
Man kann nichts mit nach da oben nehmen.
Ein Shorty, ja. Aber mit einem kleinen V8 natürlich drin. Also die Vans sind natürlich wie alle anderen Autos auch gewachsen, was in dem Fall sogar Sinn machte, weil dann kannst du ein größeres Bett reinschrauben.
Apropos größeres Bett, Innenausbau und Co., was sind die Pläne mit deinem 71er Ford?
Also den Heatseeker, den kriege ich nicht nachgebaut. Da sind ja Millionen Stunden reingegangen. Ich baue mir aber tatsächlich hinten ein Bett rein. Dann kommt da ein bisschen Bambusverkleidung von innen an die Fenster, also so Jalousien, Dachgepäckträger oben drauf für Giraffe, was man braucht. Vorne kann man nochmal ein Motorrad reinschrauben, kleinen Gasgrill und mehr nicht. Also total hippie netto, aber zum Nutzen und auch mal zum Übernachten.
Also eher eine rollende Studentenwohnung.
Ja, sozusagen. Vielleicht schraube ich nochmal die Chromfelgen von meinem Ford, der hat ja auch 8-Lochachsen, der F250. Vielleicht schraube ich diese angerosteten Chromfelgen da nochmal drauf und dann wollte ich mit meiner Freundin mal auf Tour gehen. Mal gucken, was passiert.
Schon ein erstes Fernziel geplant?
Ja, Spanien, ne? Wir wollen mal in die Sonne fahren mit dem.
Wobei, das europäische Kalifornien ist ja für mich eher so Südfrankreich, ne?
Ja, vielleicht machen wir auch noch einen Abstecher.
Da ist ja irgendwie so eine gewisse Lässigkeit zu Hause.
Ja, wir haben gedacht, wenn die Karre gut läuft, dann könnte man die spanische Küste runterfahren. Unten da bei Trafalgar vorbei und dann Portugal wieder hoch über Frankreich. Biarritz und so, die Ecke. Mal gucken, wo uns das so hintreibt. Weil man ist ja dann eigentlich auch Venner und Boogie-Venner sozusagen. Also das ist so ein bisschen der Plan, aber alles so ein bisschen low-budget. Also so wie eigentlich die Grundidee damals war.
Ja, für mich wäre das nichts so. In jungen Jahren bin ich ja immer hier so Sprinter gefahren. Ich habe diese Flashbacks.
Sprinter, dann hast du so eine Gummimatratze hinten drin. Das ist ja auch. Du bist ja aber auch sogar mit dem U-Haul-Umzugslaster hast du ja Camping vorgetäuscht.
Camping-Simulierer.
Ja, genau. So am Highway rechts ranfahren, Liegestuhl hinten rein, Rolltor hoch, fertig.
Nee, ich wollte das ja immer mal machen, weil ich mir immer so dachte, U-Haul ist so eine, zumindest für mich, so eine uramerikanische Marke, so ein Synonym für Aufbruch.
Ja, total. Und wenn du einen Umzug machst, mietest du dir einen U-Haul.
Für 39,95 am Tag ein V10, das kriegst du ja nirgendwo, ne?
Nee, das stimmt. Aber da geht es dann auch schon wieder nicht um Beschleunigung, sondern um Kraft, wenn du da dann deinen Steinway-Flügel noch hinten transportieren musst.
Ja, ohne den verreise ich nicht, was das mal für ein Theater gibt bei Lufthansa.
Genau.
Kunst braucht Raum.
Ja, oh Mann. Also es ist ja zu hoffen, dass diese Van-Kultur, also diese Boogie-Van-Kultur mit diesen bunten Autos, dass die in diesem silbernen Leasingverkehr her mal wieder ein bisschen für Aufsehen sorgt. Vielleicht haben wir ja auch mit dieser Ausstellung jetzt hier auf der Messe mit diesen Autos mal ein paar Leute wieder inspiriert. Also wären so ein bisschen meine Hoffnung.
Ich stelle mir da eher die Frage, ob der deutlich weiter verbreitete 80er-Jahre-Conversion-Van in Deutschland noch mal eine richtige Renaissance feiert. Werden da noch mal die Preise hochgehen? Werden die stehen ja vielfach auch so mit klapperndem Motor, mit so Grünspan in irgendwelchen Gärten. Ja, wo Leute sagen, oh, hier in den 90er habe ich mal mit 600 PS, 1000 Liter Verbrauch. Ob das nochmal, weißt du, so wie man ja heutzutage jedes Muscle Car in Minnesota aus einem Vorgarten zieht und dem einmal das komplette Blechprogramm von American Metal Direct spendiert und dann geht das Ding zur Auktion.
Ja, weil du die Historie mit restaurierst. Das gibt's aber bei Boogie-Vans auch. Es gibt ja diese Dinger, die abgestellt wurden, so völlig weggefadet, wo du noch den Namen drauf erkennst und dann werden die entweder nachgebaut oder einfach restauriert. In Amerika ist da eine kleine Szene dran. Hier ist das noch nicht rübergeschwappt. Aber zum Beispiel der Ausstellungsleiter, der Ex-Ausstellungsleiter vom PS-Speicher, der macht ja jetzt das Hümer-Museum, Sascha. Den habe ich heute getroffen und der hat gesagt, er hat sich seinen ersten Ami gekauft. Und ich glaube, das war ein Ford Econoline. So aus den End-80ern, auch ein Conversion-Van, sich noch ein Prospekt dazu geholt. Und wenn der in dieses Hümer-Wohnmobilmuseum mit diesem Ding einreitet, ja, wo alles Diesel ist und Vierzylinder oder so, wenn der da jetzt begeistert ist, könnte das natürlich sein, dass das auf einmal Leute beobachten. Egal, wir brauchen so ein Auto, das ist doch viel besser als ein T6.
Das sind alles so Auswüchse, weil der Wohnungsmarkt so unter Druck steht. Ja,
ja,
jetzt ziehen alle in den Hubraum.
Vanlife ist ja auch ein Ausdruck für obdachlose Studenten bei manchen Leuten. Was bedeutet, wir machen es im Auto gemütlich. Finde ich gut.
Aber wie gesagt, ich fände es mal hochspannend, ob diese ganze G20-Van-Bumerang-Antennen-Truckstop-Franzenlederjacken-Ästhetik auch nochmal ein Comeback feiert. Weil man darf ja nicht vergessen, der Conversion-Van ist ja aus unserer Sicht so ein bisschen der deutsche Boogie-Van. Mhm. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, allen voran der Chevrolet G20 ist doch das deutscheste US-Car schlechthin.
Ja, nach dieser Szene in den 80ern auf jeden Fall.
Vielleicht ist er mittlerweile unter Druck geraten durch den Ram-Pickup. Da habe ich ja mittlerweile das Gefühl, Mopar hat hierzulande mehr von den Dingern verkauft als VW den neuen Golf. Ja, irgendwie ständig sehe ich die Kisten. Das ist ja auch ein gigantischer Erfolg. Aber so historisch betrachtet.
Ford Ranger übrigens auch.
Ja,
oder Raptor.
Der Ranger wird, glaube ich, in Thailand gebaut. Ne?
Ja, aber weiß trotzdem ist es ja so ein amerikanisches Feeling, was du damit hast. Also die Pickups. Aber das fühlt sich so an, als wenn das übersprungen ist. Ne? Also die Boogie-Vans haben sie übersprungen. Deswegen teile ich deine Hoffnung, dass da wieder so eine Szene entsteht. Aber also das Level ist hoch, ne? Wenn du dir den Heatseeker mal anguckst.
Ja, aber das trifft ja auf breiter Ebene irgendwie auch nicht den deutschen Geschmack. Sonst hätten wir mehr Boogie-Vans gehabt irgendwie. Ja? Das heißt, der Conversion-Van mit seinen ausufernden GFK-Schwellern hat ja irgendwie den deutschen Nerv genauso berührt wie der Passat-Variant. Ja, da haben ja doch viele Menschen gesagt, das brauche ich jetzt. Ja,
ja, nee, die haben auch nur drüber geredet, ey, das braucht doch bestimmt total viel Benzin.
Das auch, ja klar. Ne? Und das Image ist ja auch nie losgeworden. Aber ich finde, das ist eigentlich auch mal echt eine Story wert, ne? So die deutsche US-Car-Szene der 80er und 90er auf Grundlage der LKW-Besteuerung, ja? Wie viele Menschen wahrscheinlich damals sowas gefahren haben und eigentlich von einem Coupé geträumt haben. Aber nur die härtesten damals waren ja wirklich so, dass die jedes Jahr im April zum Amt gegangen sind, sich dann die über 1.000 Mark haben abbuchen lassen als Kfz-Steuer und standen dann Ende Oktober wieder auf der Zulassungsstelle. Saisonkennzeichen gab es ja auch noch nicht, haben sich wieder die Plaketten abkratzen lassen und haben dann nochmal 6 Wochen auf eine 500-Marks-Erstattung gewartet. Ja. Und von daher finde ich schon, dass dieses Auto, über das ja auch immer wieder von uns so gerne und vorschnell irgendwie Witze gerissen werden, das hat nochmal eine andere Betrachtung als der deutsche Boogie-Van verdient. Wobei ich gar nicht weiß, wie zum Beispiel der Boogie-Van heute in den USA betrachtet wird. Weil bei Muscle Car weiß man ja, es gibt überall noch Vietnam-Veteranen, die sagen, oh boy, als ich damals 1970 wiedergekommen bin, da bin ich dann bei Lita Ford direkt reinmarschiert mit meinem gesparten Sold und habe den Torino Talladega mitgenommen.
Ja.
Und oder vielleicht ist es damals so wild und nicht jugendfrei in den Boogie-Vans abgegangen, dass die heute grau meliert sind und nur noch Rentner Beige tragen, da auch einfach gar nicht mehr drüber sprechen.
Nee, die wollen sich diese Erinnerung nicht wieder ins Leben holen wahrscheinlich. Aber ich würde mich freuen, wenn da das ein oder andere Auto mal wieder über die Straßen rollt. Wenn ihr das verpasst habt, diese Boogie-Vans, diese 4 schönen Exemplare in Bremen euch anzugucken, gibt es in der American Classics auch irgendwann noch eine kleine Story darüber. Wann kommt die raus?
Die wird im März, Quatsch, März haben wir schon bald, im Mai erscheinen.
Mai 2026. Also es bleibt spannend. Also mich interessiert eigentlich, was haltet ihr denn so von diesen Boogie-Vans? vor allem von denen aus den 80ern. Und Revival, ja oder nein?
Werden in 20, 30 Jahren vielleicht in Deutschland mal DPD und Hermes Vans eine Renaissance erfahren, als damit haben wir früher unseren Zalando-Kram bekommen. Das waren krasse Zeiten.
Ey, wenn das so ist, dann bestelle ich alles online. Alles klar, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Crash GT, ein Unternehmen der Randgruppe Motorraver und American Classics. Lizenziert vom Bundesministerium für automobile Entfaltung. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Autodealer oder Car-Therapeuten.